Der Predigtext für den heutigen Sonntag steht im Jakobusbrief, Kapitel 2, die Verse 14 bis 26. Dort heißt es: Was hilft, Brüder und Schwestern, wenn jemand sagt, er habe Glauben und hat doch keine Werke? Kann denn der Glaube ihn selig machen? Wenn ein Bruder oder eine Schwester nackt ist und Mangel hat an täglicher Nahrung und jemand unter euch spricht, geht hin in Frieden, wärmt euch und sättigt euch, ihr gebt ihnen aber nicht, was der Leib nötig hat, was hilft ihnen das? So ist auch der Glaube, wenn er nicht Werke hat, tot in sich selber. Aber es könnte jemand sagen, du hast Glauben, ich habe Werke. Zeige mir deinen Glauben ohne die Werke, so will ich dir meinen Glauben zeigen aus meinen Werken. Du glaubst, dass nur einer Gott ist. Du tust recht daran. Die Teufel glauben's auch und zittern. Willst du nun einsehen, du törichter Mensch, dass der Glaube ohne Werke nutzlos ist? Ist nicht Abraham, unser Vater, durch Werke gerecht geworden, als er seinen Sohn Isaak auf dem Altar opferte? Da siehst du, dass der Glaube zusammengewirkt hat mit seinen Werken. Und durch die Werke ist der Glaube vollkommen geworden. So ist die Schrift erfüllt, die da spricht: Abraham hat Gott geglaubt, und das ist ihm zur Gerechtigkeit gerechnet worden, und er wurde ein Freund Gottes genannt. So seht ihr nun, dass der Mensch durch Werke gerecht wird, nicht durch Glauben allein. Desgleichen die Hure Rahab, ist sie nicht durch Werke gerecht geworden, als sie die Boten aufnahm und sie auf einem anderen Weg hinausließ? Denn wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke tot. Liebe Gemeinde, dieser Text spricht mitten in unseren Alltag und mitten in unsere Lebenserfahrung. Der Glaube, wenn er nicht Werke hat, ist tot in sich selber. Wenn wir diesen Satz in die Sprache unserer Erfahrung übersetzen, dann klingt das so: Die redet nur und macht nichts. Alles nur hohle Phrasen, große Sprüche, Riesenklappe, nichts dahinter, Schwätzer. Predigt Wasser, trinkt Wein, klassischer Fall von Doppelmoral. Und es ist ja so, in aller Regel haben wir Menschen ein sehr genaues Gespür dafür, ob bei einem Menschen Reden und Tun in Übereinklang kommen. Ob also diejenigen Überzeugungen, die einer redend kundtut und von denen wir glauben, dass es seine innersten Überzeugungen sind, ob diese Überzeugungen auch handelnd umgesetzt werden, dafür haben wir ein feines Gespür. Wir haben ein feines Gespür, wenn Glauben und Tun auseinanderfallen. Wenn einer vom Umweltschutz redet und dessen Notwendigkeit wortreich begründen kann, aber die Anzahl der Fernreisen dann doch nicht einschränken mag, globaler Weltbürger, der man heute zu sein hat. Wenn eine mit großer Inbrunst die Werte von Weltoffenheit und Toleranz proklamiert, die eigenen Kinder aber doch lieber auf eine exklusive Privatschule schickt. Wenn einer Transparenz fordert, dann aber die Dinge doch lieber im Hinterzimmer regelt. Wir haben ein sehr genaues Gespür dafür, wenn Reden und Tun auseinanderfallen. Das Problem ist nur, wir haben dieses Gespür meist im Blick auf die anderen Menschen. Bei unseren Mitmenschen, da finden wir immer schnell und relativ leicht die Punkte und die Situationen, in denen Reden und Tun, Glaube und Werke auseinanderfallen. Unsere Mitmenschen als Wasserprediger und Weintrinker zu identifizieren, das fällt uns nicht schwer. Und da sind wir im Urteil auch nicht zimperlich. Mit harten und richtenden Worten sind wir schnell zugange. Bei Politikern, Kolleginnen, selbst bei Freunden, kurz bei unseren Mitmenschen, da haben wir ein sehr feines Gespür für hohle Phrasen. Vehement zerren wir diesen Uneindeutigkeitsbereich, in dem Reden und Tun, Glaube und Werke nicht so recht zusammenpassen, ins grelle Licht des Gerichts. Und dann markieren wir Unterschiede, bei denen wir selbst gerne auf der richtigen Seite stehen. Die da oben und die da unten. Die Eliten gegen die Anständigen. Die Ehrlichen gegen die Kompromissler. Die Aufrechten gegen die Heuchler. Denn bekanntlich erscheint jeder Fehler unglaublich dumm, wenn andere ihn begehen. Vor allem, wenn dieser Fehler die Diskrepanz von Reden und Tun, von Überzeugung und Handeln offenlegt. Findet sich dagegen dieser Uneindeutigkeitsbereich bei uns selbst? Also fallen bei uns selbst Überzeugung und Handeln, Glaube und Werke auseinander, dann finden wir ziemlich umstandsfrei plausible Gründe und gute Rechtfertigungen. Eine Ausnahme, wirklich. Nur dieses eine Mal. Es geht nicht anders. Die Umstände. Wenn es nach mir gegangen wäre, ich hätte auch ganz anders entschieden. Aber ich musste mich der Mehrheit fügen. Und das muss man verstehen, Prinzipienreiterei ist keine Lösung. Klar habe ich meine Meinung, aber ich bin ja nur ein kleines Rädchen im Getriebe. Ich finde das auch nicht gut, aber ich kann schließlich nicht immer, wie ich gerne möchte. Und am Ende, da zählt doch die Gesinnung, die richtige Gesinnung. Und die habe ich. Ehrenwort. So also ist es oft. Im Blick auf unsere Mitmenschen garantieren die Taten den Glauben. Entsprechen die Taten nicht den Überzeugungen und dem Reden, dann fällen wir ein hartes, oft unbarmherziges Urteil. Im Blick auf uns selbst zählt die Gesinnung. Entsprechen die Taten nicht unserem Glauben, so finden wir hinreichend Entschuldigungen, Rechtfertigungen und Begründungen. Was also das Verhältnis von Glaube und Werke, von Reden und Tun angeht, messen wir mit zweierlei Maß und werden dann im Ton auch schnell mal laut, schrill Rasch sind die Abgrenzungen klar und das Klima vergiftet. Und genau an dieser Beobachtung setzt der Jakobusbrief ein. An dieser Beobachtung, dass wir im Blick auf Glaube und Werke von Überzeugung und Tun mit zweierlei Maß messen. Denn Jakobus lenkt den Blick zurück auf uns selbst. Er spricht uns an, nicht die anderen. Er spricht mich an. Das Motto heißt, erst vor der eigenen Haustüre kehren. Der Glaube ist tot in sich selber, wenn er nicht Werke hat. Diese Einsicht gilt zuallererst für mich selbst. Jakobus lässt uns unsere Entschuldigungen, unsere Rechtfertigungsversuche und Begründungen nicht so einfach durchgehen. Jakobus nimmt mir meine Ausreden. Er zeigt die Beschränktheit meiner Begründungsversuche und er überführt meine Rechtfertigungsversuche der Doppelmoral. Er weist mich darauf hin, dass meine Entschuldigungen oft nur billige Ausreden sind. Jakobus erinnert daran, dass auch ich selbst im Blick auf meinen Glauben das Tun vom Glauben nicht trennen sollte und nicht immer nur an die anderen verweisen. Es könnte ja jemand sagen, du hast Glauben und ich habe Werke. Zeige mir deinen Glauben ohne die Werke, so will ich dir meinen Glauben zeigen aus meinen Werken. Was für eine absurde Vorstellung, entgegnet Jakobus. Wie soll man Glaube und Werk, Reden und Leben, Überzeugung und Handeln trennen, wo es nur einen Gott gibt? Wir sind mit unserem ganzen Leben auf einen Gott bezogen. Wo wir aufspalten, da beziehen wir uns in zweierlei Weise auf Gott. Wir spalten unser Leben auf und rutschen in die religiöse und alltagspraktische Schizophrenie. Und wo das geschieht, da weicht das Leben. Da zieht der Tod ein. Der Glaube, wenn er nicht Werke hat, ist tot in sich selber. Der je eigene Glaube, die je eigene Gesinnung, sie sind tot. Nichts wert. Ohne Leben, ohne Energie, in sich widersprüchlich und ohne Wirkung, wenn ihnen kein Handeln entspricht. Daran erinnert uns Jakobus, dass dem Glauben eine Alltagspraxis entsprechen muss und was wir bei den anderen kritisieren, gilt immer auch für uns selbst. Was wir von anderen fordern, sollten wir selbst beherzigen. Es gilt zuallererst für uns selbst. Der Glaube, wenn er nicht Werke hat, ist tot in sich selber. Nun könnte man sich zurücklehnen und sagen, schön und gut, im Grunde hat Jakobus recht. Aber meine Ausreden sind ja keine Ausreden. Ich habe ja gute Gründe. Ich mache es mir ja nicht leicht, wenn ich sagen muss, nur dieses eine Mal. Es ist ja eine große Gewissensnot dabei, wenn ich sage, es geht nicht anders. Die Umstände. Jakobus, diese Forderung übergeht die Zwänge des Lebens. Jakobus verkennt die Macht der Umstände. Jakobus, so könnte man sagen, ist ein bisschen weltfremd. Aber er ist alles andere als weltfremd. Und er legt ein zweites Mal eine gewisse Unerbittlichkeit an den Tag. Denn er lenkt noch einmal den Blick auf uns selbst, weg von den Umständen. Er gemahnt, verweis nicht zu schnell auf die Umstände, und auf das, was anscheinend du alles nicht ändern kannst und was dann als Entschuldigung dienen muss. Schau zunächst einmal auf das, was du tun kannst, damit Glaube und Werke zusammenstimmen oder zumindest die Schnittmenge zwischen beiden sich vergrößert. Das wäre ja einmal ein erster Schritt, einzusehen, dass wir die Umstände oft selbst machen. Doch welche konkrete Idee hat Jakobus? So ist der Glaube, wenn er nicht Werke hat, tot in sich selber. Dieser Satz steht im Zentrum, hier gibt es kein Weichen. Doch unmittelbar vor unserem Text und unmittelbar danach, da wird Jakobus sehr, sehr konkret und entfaltet Vorschläge, wie wir aus diesem Zusammenhang herauskommen können, dass wir die anderen bei ihren fehlenden Taten behaften und uns selbst entschuldigen. Er erläutert uns, wie wir dieses vergiftete Klima von Selbstentlastung und Fremdbeschimpfung verbessern könnten. Der erste Vorschlag lautet: kein Ansehen der Person. Und der zweite Vorschlag lautet: Zunge im Zaum halten. Der erste: kein Ansehen der Person. Haltet den Glauben an Jesus Christus, unseren Herrn der Herrlichkeit, frei von allem Ansehen der Person. So heißt es ganz unmittelbar davor. Wir legen unterschiedliche Maßstäbe an. Für uns selbst gibt es Entschuldigungen und Rechtfertigungen und für die anderen harte Kritik und Forderungen. Und Jakobus sagt, genau hier liegt das Problem. Eigentlich gelten für alle die gleichen Bedingungen. Wir leben alle in den gleichen Umständen. Im Leben und Glauben sind wir alle gleich. Es kann nicht sein, dass wir zwischen uns Menschen einigermaßen willkürlich Unterschiede konstruieren, bei denen wir selbst immer auf der richtigen Seite stehen. Unterschiede zwischen denen da oben und denen da unten, den Eliten und den Bürgern, den Ehrlichen und Kompromisslern, den Aufrechten und den Heuchlern, zwischen denen, die immer Recht haben und denen, die scheinbar die Wahrheit nie auf ihrer Seite haben. Was das Verhältnis von Glauben und Werken, von Überzeugung und Handeln angeht, da produzieren wir doch ziemlich alle die gleichen Missverhältnisse, weil wir unter den gleichen Umständen agieren. Und wir alle sind der Gnade bedürftig, die die Umstände zu unseren Gunsten auslegt. Haltet den Glauben an Jesus Christus, unseren Herrn der Herrlichkeit, frei von allem Ansehen der Person. Wenn ihr nämlich die Person anseht, tut ihr Sünde. So die bündige Einschätzung des Jakobus. Und weil wir nun alle unter den gleichen Umständen versuchen müssen, unser Glauben und unser Tun in Übereinstimmung zu bringen, deshalb empfiehlt uns Jakobus einen barmherzigen Umgang miteinander. Gegen das Aburteilen, das Richten, das Messen mit zweierlei Maß, dagegen stellt Jakobus die Barmherzigkeit. Es wird ein unbarmherziges Gericht ergehen über den, der nicht Barmherzigkeit getan hat. Barmherzigkeit aber, so Jakobus, triumphiert über das Gericht. Jedes Urteil, das wir sprechen, fällt auf uns zurück, denn es produziert Erwartungen, die wir selbst zu erfüllen haben und an denen wir dann scheitern können. Aber auch jedes unterlassene Urteil, jeder milde Blick kommt ebenfalls auf uns zurück, weil wir Barmherzigkeit walten ließen. Barmherzigkeit, aber macht das Leben menschenfreundlich, aller Umstände zum Trotz. Barmherzigkeit ist ein Beitrag zum Klimawandel. Wie nun eine solche Barmherzigkeit konkret Gestalt gewinnt, dazu macht Jakobus einen sehr konkreten zweiten Vorschlag. Zunge im Zaum halten. Auf Deutsch einfach mal den Mund halten. Die Zunge, so schreibt er unmittelbar nach unserem Text, die Zunge ist ein kleines Glied und richtet große Dinge an. Siehe, ein kleines Feuer, welch einen Wald zündet's an. Die Zunge zündet die ganze Welt an und ist selbst von der Hölle entzündet. Das soll nicht so sein, liebe Schwestern und Brüder. Es scheint, als kenne Jakobus unsere zeitgenössische Erregungsmaschine ziemlich gut. Jeder sagt alles über den anderen, wo und wann er will. Öffentliche Beschimpfungen, wo Wort und Tat offensichtlich nicht zusammenpassen oder anscheinend. Dieses ins Licht zerren von Fehlern und Leichtsinnigkeiten. Halbwahrheiten konstruieren und beherzt kolportieren. All dem tritt Jakobus beherzt entgegen und erinnert daran, wie gefährlich und unkontrollierbar das alles werden kann. Wie ein Feuer, wie die Hölle selbst. Deshalb einfach mal den Mund halten. Das ist ein erster Akt der Barmherzigkeit, der Glaube und Werke, Überzeugung und Handeln näher zusammenbringt. Mitten in unseren Alltag, liebe Gemeinde, und mitten in unsere Lebenserfahrung führt dieser Text. Am Beginn der Woche verordnet er uns gleichsam eine schwäbische Kehrwoche, vor der eigenen Türe kehren. Das ist das Motto. Der Glaube, wenn er nicht Werke hat, ist tot in sich selber. Das gilt zunächst für mich selbst und ist nicht immer nur eine Diagnose im Blick auf die anderen. Wie aber kehren wir vor der eigenen Tür und im eigenen Herzen? Indem wir aufhören zu unterscheiden und ohne Ansehen der Person Barmherzigkeit üben. Barmherzig aber ist es, uns und die anderen vor dem Höllenfeuer der üblen Nachrede zu verschonen und die Kunst des Schweigens zu lernen. Nicht über andere urteilen und reden, sondern vom anderen her denken und miteinander reden. Gott schuf die Welt nicht bloß für mich. Mein Nächster ist sein Kind wie ich, dichtete Christian Gellert. In dieser Gesinnung können Glaube und Werke, Überzeugung und Tat näher zusammenkommen. Und dann werden sich die Umstände ändern. Amen.